Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist seit 1. Januar im Amt und macht seinem Spitznamen, der Trump der Tropen, alle Ehre.
Man muss neben dem Waffenbesitz halt auch das Recht auf Selbstverteidigung straffrei stellen. Wer sein eigenes Leben oder das anderer schützt, muss straffrei ausgehen. Dann wird das Verbrechen schon weniger werden. Und wenn man sich Statistiken ansieht, überall dort, wo die Polizei viele Leute tötet, geht die Kriminalität runter.
Mehr Polizeigewalt heißt mehr Sicherheit. Diese These verbreitete Bolsonaro in seinem ersten TV-Interview, das er, um gleich ein Zeichen zu setzen, keinem der großen TV-Stationen gab, sondern einem freikirchlichen Fernsehsender, der einer erzkonservativen Pfingstgemeinde gehört. Seither vergeht kein Tag, an dem er nicht seine Sicht auf den Klimawandel oder die Sicherheitspolitik im Land auf Twitter oder einem anderen Medium, das ihm gefällt und gefällig ist, verbreitet. Und diese Sicht ist schnell erklärt. Den Klimawandel gibt es nicht und gegen die Gewalt im Land darf die Polizei und auch der Bürger selbst vorgehen, indem er sich bewaffnet. Tatsächlich ist der Zugang zu Waffen für Brasilianer deutlich erleichtert worden seit Januar. Und wie sich das auswirkt, das hat Assa de Peschmann in einer der vielen Favelas in Rio beobachtet.
Ich sitze auf einem Motorrad hinten und kann das Aufnahmegerät kaum halten. Wir holpern über etliche Straßen am Stadtrand von Rio de Janeiro. Hier in der Favela Maré leben rund 130.000 Menschen. Wer schnell vorankommen will, braucht ein Motorrad. Busse und U-Bahn wie im Stadtzentrum gibt es in der Favela nicht. Wir halten am Haus einer Frau an, mit glatten, blond gefärbten Haaren. Irone Santiago ist bei ihren Nachbarn bekannt. Nicht nur als gute Nachbarin, sondern vor allem als Mutter, die fast ihren Sohn verlor.
Eu estava dormindo quando eu recebi, quando o telefone tocou e me chamando, mandando ir para o hospital, que meu filho tinha levado tiro, até então eu não sabia o que que tinha acontecido.
Ich habe geschlafen, als das Telefon klingelte. Sie schickten mich ins Krankenhaus. Da wusste ich noch gar nicht, was passiert ist. Als ich dort ankam, waren dort sehr viele Soldaten. Ich sagte, ich will meinen Sohn sehen. Man sagte mir nur, dass er angeschossen wurde. Wir leben in einer Stadt in Rio de Janeiro, die sehr gewalttätig ist. Deshalb dachte ich, als ich hörte, dass er angeschossen wurde, dass es nicht so schlimm ist. Ich wusste damals noch nicht, dass ich 4 Monate lang um das Überleben meines Sohnes kämpfen musste. Ich stand einfach unter Schock.
Eu achei que assim, não, fosse tiro, sei lá, você parece que entra em choque.
Ihr Sohn Vitor Santiago saß gerade im Auto, als er von Militärs angeschossen wurde. Er hat überlebt, sitzt aber mittlerweile im Rollstuhl und ist arbeitsunfähig. Sein linkes Bein musste amputiert werden. Seine Geschichte erregte auch öffentliches Interesse.
Teve Reporter, que entrevistou meu filho. Meu filho ficou com alta resistência.
Ein Reporter hat meinen Sohn interviewt und alles falsch dargestellt. Es wäre ein Fall von Selbstverteidigung. Sie haben viele verschiedene Versionen wiedergegeben und es bleibt dann an den Müttern hängen, das Gegenteil zu beweisen. Wir sind die Gruppe, die am meisten für Gerechtigkeit kämpft und diese Medien sind diejenigen, die unsere Söhne wie die schlimmsten Menschen überhaupt darstellen. Und das ist nicht wahr. Das ist kein Einzelfall. In Maré haben Sie, die Reporter, sich unmöglich verhalten.
Foi diferente o caso do meu filho. Não é caso isolado. Na Maré, a atuação deles foi horrível.
Polizeigewalt, vor allem von Seiten der Militärpolizei, ist in den brasilianischen Favelas seit Jahren an der Tagesordnung. Zuletzt hat sie aber Rekordhöhen erreicht. Ein Blick auf die Statistik der ersten 4 Monate dieses Jahres zeigt, die Militärpolizei hat in Rio 434 Menschen erschossen. So viele wie noch nie. Im Vorjahreszeitraum waren es 368. Dieser Anstieg hat auch mit der Politik und vor allem der Rhetorik eines Mannes zu tun.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picareta pra correr do Acre.
Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Acre im vergangenen Jahr. Als Präsidentschaftskandidat ruft er dazu auf, Anhänger der PT, der brasilianischen Arbeiterpartei, zu erschießen. In der Hand hält er ein schwarzes, langes Kamerastativ diagonal in die Höhe. Das soll eine Waffe darstellen. Er hält sie in die Luft und tut so, als würde er schießen. Dafür wird er von der jubelnden Menge gefeiert. Kein Wunder, dass das Markenzeichen seines Wahlkampfes eine Waffe wird. Genauer gesagt, eine Pistole, die er mit der Hand formt. So will er den Diskurs auf die öffentliche Sicherheit lenken, was ihm viele Sympathien, entscheidende Wählerstimmen und letztlich das Präsidentenamt einbringt. Bolsonaros Versprechen? Jedem gesetzestreuen Bürger soll es erleichtert werden, Waffen zu besitzen.
Man muss einfach 20 Jahre alt sein und ein paar Voraussetzungen erfüllen. Ein psychologisches Attest, ein Waffenschein und einen Wohnsitz. Das Waffengesetz hat den anständigen Staatsbürger entwaffnet und dem Verbrecher seine Waffe gelassen.
Bolsonaro löst gleich zu Beginn seiner Amtszeit das Versprechen ein und verabschiedete ein Dekret. Demnach sind alle Brasilianer, die älter als 25 Jahre sind, berechtigt, bis zu 4 Schusswaffen zu erwerben und zu Hause oder am Arbeitsplatz aufzubewahren. Sie müssen ein psychologisches Attest vorlegen und eine Erklärung, die rechtfertigt, dass sie die Waffen brauchen und die Zahl der Morde in ihrem Wohnort hoch ist. Im Mai folgte das zweite Dekret des Präsidenten. Es erlaubt Politikern, Landwirten, Lastwagenfahrern, Jägern und Sportschützen, automatische Gewehre in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Auch den Import und Vertrieb von Waffen in Brasilien hat Bolsonaro erleichtert. Die zulässigen Verkaufsmengen von Munition hat er erhöht. Kritik kam von Gouverneuren der Bundesstaaten, die höchsten Mordraten aufweisen. Rio Grande do Norte, Ceará und Pernambuco. In einem offenen Brief sprechen sie sich gegen das Dekret aus. Die Maßnahmen würden nicht dazu beitragen, die Situation sicherer zu machen. Die größere Menge von Waffen und Munition erhöhe vielmehr das Risiko für unsere Bürger, am Ende tragisch zu sterben.
O problema do Rio de Janeiro é que quando a violência, um dos problemas do Rio de Janeiro é quando a violência recrudesce da forma como a gente tem hoje.
Eines der Probleme in Rio de Janeiro ist, dass die Gewalt, die von den Schusswaffen ausgeht, so banalisiert wird und normal ist, dass sie noch nicht mal Einzug in die Kriminalstatistik erhält. Ich sag dir mal was. Die Situation hier in Rio ist so schlimm, dass du nicht einen einzigen Bezirk hier findest, wo es keine Schusswechsel gibt.
Nicht mal hier in Copacabana?
Copacabana ist der Stadtteil mit den meisten Schusswechseln.
Maria Isabel Couto sitzt am Schreibtisch ihres Arbeitszimmers im wohlhabenden Bezirk Copacabana, unweit von dem Postkartenbild des gleichnamigen Strandes. Sie prüft Daten zu Waffengewalt in Rio de Janeiro für eine digitale Plattform. Die App dazu heißt Fogo Cruzado, auf Deutsch Kreuzfeuer. Nutzer können sich hier die Waffengewalt in ihrer Gegend anzeigen lassen.
Hier kannst du die Filter einstellen, auswählen, welche Stadt du angezeigt haben möchtest, Schusswechsel, an denen die Polizei beteiligt ist, oder auch welche Quelle. Wir sammeln die Zahlen aus der Presse, von den Nutzern und die offiziellen Polizeistatistiken.
Angezeigt werden die Daten in Echtzeit. Auf der Karte in der App markiert ein orangenes Standortsymbol, wo der Schusswechsel genau stattfand, wie viele Menschen dabei gestorben sind und ob die Polizei daran beteiligt war oder gerufen wurde. Für viele Bewohner sind diese Daten entscheidend. Gehe ich aus dem Haus? Ist meine Straße sicher? Maria Isabel Couto möchte mit ihren Daten aber nicht die ohnehin schon mit dem Stereotyp gewaltbesetzten Stadtteile noch weiter stigmatisieren, sondern eine datenbasierte Grundlage schaffen, die Politiker dazu bringt, effektive politische Maßnahmen in Angriff zu nehmen, um den öffentlichen Raum sicherer zu machen.
Wenn du an einem bestimmten Ort wohnst und dein Kind aus der Krippe abholen willst, kann ich dir nicht sagen, vermeide diese Gegend. Aber ich kann dir Informationen geben, damit du die bestmögliche Entscheidung treffen kannst, um zumindest zu versuchen, dass deine öffentliche Sicherheit gegeben ist. Eigentlich ist der Staat dafür verantwortlich, aber er kommt seiner Aufgabe nicht nach.
Die App Fogo Cruzado sammelt viele Daten, aber bei weitem nicht alles.
Wir haben eine Dunkelziffer. Wir wissen, dass es einen Bereich gibt, den uns die Nutzer nicht melden.
Welcher Bereich genau? Kannst du das erklären?
Ist die Reportage für Brasilien oder für Deutschland?
Für Deutschland.
Die Milizen. Das ist schwierig zu kartieren. Gegenden, die komplett von den Milizen kontrolliert werden, da haben die Menschen Angst, Schießereien zu melden. Wir wissen das, weil sich die Nutzer aus diesen Stadtteilen anders verhalten. Sie nutzen nicht die App, sondern melden die Informationen über andere Wege. Manche twittern und verwenden den Hashtag Fogo Cruzado. Andere schicken uns lieber eine Direktnachricht.
Die rechten paramilitärischen Milizen treten seit der Wahl Bolsonaros 2018 häufiger in Erscheinung. Immer wieder zeigen Journalisten Verbindungen zwischen ihnen, Bolsonaro, seinen Familienmitgliedern und Anhängern auf. Die Milizen werden auch verantwortlich gemacht für den Mord an Rios Stadträtin Marielle Franco im vergangenen Jahr. Die Politikerin hatte sich vehement gegen Militärs im Inland und Polizeigewalt ausgesprochen.
Wir sehen heute, dass die Gewalt wieder steigt. Die ersten 4 Monate ist die Zahl der Toten durch die Polizei die höchste in der gesamten Geschichte Rio de Janeiros. Das heißt, seit 20 Jahren, seitdem wir Daten dazu haben, hat die Polizei die meisten Menschen getötet. Das ist ein sehr schlechtes Signal.
Der Wissenschaftler Pablo Nunes arbeitet beim Zentrum für Sicherheits- und Bürgerrechtsstudien CESEC, einem wissenschaftlichen Institut in Rio de Janeiro. Er verfasst Studien zu Polizeigewalt, vor allem zu den Einsätzen, die in den Favelas täglich stattfinden. Gerade dort kommt es häufig vor, dass Menschen sterben, die nichts mit Verbrechen zu tun haben. Laut offiziellen Statistiken erschießen Polizisten aber vor allem Kriminelle, weil sie in Notwehr handeln.
Bei den Daten über Polizeigewalt kommt es natürlich auch darauf an, wer sie analysiert. Wenn die Polizei das tut, dann heißt es oft Selbstverteidigung. Aber das ist Polizeigewalt, wenn die Polizei eine Person während eines Einsatzes umbringt, angeblich aus Notwehr. Wir haben sehr viele Probleme, die damit zusammenhängen, weil die einzige Aussage, dass der Polizist in Notwehr gehandelt hat, vom Polizist selbst kommt. Und selbst wenn es eine Autopsie gibt, die deutliche Beweise enthält und zeigt, dass die Person auf den Boden gedrückt wurde, selbst mit diversen Beweisen haben wir es mit vielen Fällen zu tun, in denen Polizisten komplett straffrei bleiben. Auch verurteilte Polizisten, denen der Prozess gemacht wird, wurden von der Jury freigesprochen, weil sie dachten, der Polizist tat, was er tun musste, einen Kriminellen umbringen.
Auf dieser Linie ist nicht nur Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro. Auch der Gouverneur von Rio de Janeiro, Wilson Witzel, macht sich mit folgendem Satz landesweit bekannt. Der Polizist schaut sich das Köpfchen an und Feuer.
Es hat eine sehr starke Wirkung, wenn eine Regierung sagt, geh los, töte, schieße in den Kopf. Der Verbrecher wird sterben. Das ist sehr stark. Man muss also kein Gesetz unterzeichnen, das erlaubt, jemanden in den Kopf zu schießen. Seine Worte haben diese Wirkung schon.
Für Wissenschaftler Pablo Nunes polarisiere die Rhetorik von Rios Gouverneur Wilson Witzel die brasilianische Gesellschaft, die ohnehin schon verhärtete Fronten aufweise. Die eine Seite findet Gefallen an Waffen und martialischen Auftreten, so wie es der Gouverneur offen zur Schau stellt. Wilson Witzel steigt mit der bewaffneten Zivilpolizei in den Helikopter, fliegt über eine Favela in Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro und die Polizisten schießen aus der Luft nach unten. Das Video veröffentlichte der Politiker auf seinem eigenen Twitter-Kanal.
Ich weiß nicht, wie es in deinem Land ist. Klar, wir wissen, es gab in Deutschland Hitler und die Nazis. Aber gibt es bei euch auch Helikopter, die über deinem Kopf kreisen und aus denen geschossen wird? Du hast heute Glück. Am Montag um 11 Uhr aus dem Nichts kam ein Helikopter angeflogen und begann zu feuern. 8 Menschen wurden umgebracht. 8 menschliche Wesen. Aber das waren ja Verbrecher, sagen sie. Ach, wirklich?
8 seres humanos. Ah, mas eles eram bandido, eram.
Irone Santiago kennt die Helikoptereinsätze in den Favelas aus ihrem Alltag. Seit ihr eigener Sohn Opfer von Polizeigewalt wurde, engagiert sie sich in ihrem Viertel, macht darauf aufmerksam. Sie redet sich in Rage, auch wenn sie müde ist, ihre Geschichte und die ihres Sohnes zu erzählen. Jahrelang kämpfte sie gegen alle juristischen und bürokratischen Hürden, damit ihr Sohn Vitor Santiago als Opfer von Polizeigewalt anerkannt wird.
Eu fui muito humilhada.
Ich wurde gedemütigt. Ich wurde von den Behörden als verrückt bezeichnet. Ich wurde missachtet und unhöflich behandelt. Geholfen hat mir ein Anwalt aus Bahia. Ich habe Anzeige erstattet. Nach 1 Monat sagte man mir, dass der Fall bei der Bundespolizei liegt und dass ich mich später noch mal melden soll. 1 Jahr lang passierte nichts.
Mittlerweile werden die Behandlungskosten erstattet und da Vitor Santiago mit 29 Jahren im Rollstuhl sitzt und arbeitsunfähig ist, bekommt er eine monatliche Frührente von rund 260 Euro. Seine Mutter, Irone Santiago, macht weiter. Sie kritisiert die Regierung und ihre polizeiliche Maßnahmen in den Favelas.
E a gente também não pode aceitar, porque se você se cala, você está legitimando a ação do Estado.
Ich kann das nicht akzeptieren. Wenn du schweigst, dann legitimierst du die Taten des Staates und ich kann das nicht gutheißen. Ich habe einen schwarzen Sohn, mein Mann ist schwarz, meine Familie ist schwarz. Und diejenigen, die am meisten darunter leiden, sind wir, die arm sind, schwarz sind und aus der Favela kommen.
Pobres e favelados e negros.
Assa de Peschmann war das aus Brasilien, wo es unter dem Präsidenten Jair Bolsonaro sehr viel einfacher geworden ist, sich Waffen zu besorgen. In Brasilien ist das wahr geworden, was in den USA schon lange gilt. Der gemeine Bürger kann sich bewaffnen und mit der Waffe soll er sich dann selbst besser schützen können. Diese Rechnung geht aber offenbar nicht auf. Am vergangenen Wochenende sind in El Paso, einer Grenzstadt zu Mexiko, 22 Menschen ermordet worden. Am Folgetag waren es in Ohio 9. Die beiden Attentäter haben mit ihren eigenen Waffen um sich geschossen und mal abgesehen davon, dass es sich möglicherweise um psychisch Kranke bzw. um einen aufgehetzten Rassisten handeln soll, stellt sich doch die Frage, warum ist der Glaube daran, dass viele Waffen auch viel Sicherheit bieten, so ungebrochen? Ich gebe diese Frage jetzt mal weiter an Thilo Kössler, unseren Korrespondenten in den USA. Hallo, Herr Kössler.
Grüß Sie, Frau Hering.
Was spricht denn nun dafür, dass ein Land sicherer ist, wenn viele Menschen viele Waffen haben?
Na, dafür spricht eigentlich gar nichts und schon gar nicht die Statistik. Die Vereinigten Staaten sind ein Land, in dem jedes Jahr 40.000 Menschen durch Schusswaffenmissbrauch sterben. Waffen zu besitzen gehört in den Vereinigten Staaten zum Grundrecht. Es ist ein Verfassungszusatz, Second Amendment, sagt, jeder Amerikaner darf eine Waffe besitzen und eine Miliz gründen. Das ist gleichberechtigt mit der Redefreiheit und mit der Religionsfreiheit. Das heißt, Waffenbesitz gehört zu den Grundrechten und eine Waffe zu besitzen ist Teil der Vorstellungswelt von der unbegrenzten Freiheit in diesem Land.
Aber trotzdem muss es doch ein Argument geben, auch von denjenigen jetzt, die diesen Waffenbesitz eben befürworten, dass die Waffen für irgendetwas außer der Freiheit noch gut sein sollen. Zur Abschreckung sollen die gar nicht mehr dienen?
Doch, dieses Argument, das gibt es natürlich. Und wenn man über Land fährt, in diesem irrsinnig großen Land, hat man manchmal das Gefühl, das doch verstehen zu können. Das sind ja Gehöfte, die in völliger Einsamkeit liegen. Die nächste Ortschaft ist, was weiß ich, 20, 30, 40 Meilen weg. Die Leute haben das Bedürfnis, sich schützen zu wollen. Oder wenn man zum Beispiel in die grenznahen Regionen kommt. Aber darum geht es im Grunde bei dieser Diskussion gar nicht. Es geht darum, dass dieses Land von Waffen starrt. Es gibt 400 Millionen Waffen in diesem Land. Das sind mehr, als es Einwohner gibt. Und es gibt vor allen Dingen diese halbautomatischen Waffen wie die AK-47, die immer wieder bei Attentaten, bei Amokläufen von sich reden macht.
Gibt es denn auch wirklich gezielte Interessen, so viele Waffen unters Volk zu bringen?
Ja, natürlich. Eine der mächtigsten Lobbygruppen in diesem Land ist die NRA, die National Rifle Association, die ungehindert Politiker schmiert, die Listen führt, welcher Politiker sich gegen sie gewandt hat und welche nicht. Die NRA hat Donald Trump mit vielen Millionen Dollar im Wahlkampf unterstützt. Sie hat einen direkten Draht ins Weiße Haus. Die Politiker hier sind formbar durch das Geld der NRA. Und man muss einfach sagen, dass die Korruption eine große Rolle spielt.
Jetzt hat man ja den Eindruck, dass die öffentliche Meinung sich gerade so ein bisschen dreht. Aber eigentlich hat man das jedes Mal nach diesen Vorfällen. Wenn jetzt solche Dinge passieren wie in El Paso, Ohio, ändert das was an der Zahl der Befürworter und Gegner dieser Waffenpolitik oder bleibt die konstant?
Also ich glaube, die bleibt relativ konstant. Es gibt niemanden, der wirklich ein absolutes Verbot der Waffen fordert. Aber es gibt eben 60% der Amerikaner sind der Meinung, wir müssen das Waffenrecht verschärfen. Sie müssen sich einfach vorstellen, El Paso war der 250. und Dayton der 251. Angriff mit Schusswaffen, den es allein in diesem Jahr gegeben hat. Und unter diesem Eindruck steht diese Gesellschaft. Es gibt ganz konkrete Forderungen, was zu tun ist. Den Republikanern liegt ein Gesetzentwurf vor des Repräsentantenhauses, der von den Demokraten dominiert wird. Ein Gesetzentwurf, die Background-Checks, also die Eignungsprüfungen für Waffenbesitz, zu verschärfen. Die Republikaner werden diese beiden Gesetze nicht unterschreiben. Es geht darum, das Mindestalter für den Waffenbesitz zu begrenzen. Auch das wollen die Republikaner nicht. Es geht um ein Verbot der halbautomatischen Waffen. Ist überhaupt nichts zu machen. Ein Verbot gab es, das bis 2004 in Kraft war. Dann haben es die Republikaner außer Kraft gesetzt. Es geht um die Begrenzung der Munition. Es geht um die Online-Käufe. Es geht um Weitergabe durch Dritte. Also es liegen alle Vorschläge auf dem Tisch, aber es ist eben politisch nicht durchsetzbar.
Keine guten Aussichten. Danke, Thilo Kössler nach Washington für dieses Gespräch. Dankeschön. Waffen und Gewalt in Brasilien und den USA, das war heute unser Thema. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.